Dieser Podcast wird präsentiert von der Prosperita. Mit einer sicheren und gesunden Pensionskasse lebst du entspannter. Prosperita.ch.
Dass man Intimität vermeidet, also natürlich auf der einen Seite Nähe und Verbindung sucht, oder? Das ist so wieder dieses Pendel. Aber wenn es dann intim wird, dann springt so der Bedrohungsmechanismus an. Dann kommt die Enge, oder? Das enge Gefühl. Deswegen vermeiden bindungsängstliche Personen oft auch Intimität oder wollen sich gar nicht erst auf eine Beziehung einlassen.
Psychohygiene. Coaching für Geist und Seele. Ein Podcast von ERF Medienschweiz.
Jetzt habe ich gerade wieder so eine Geschichte gehört von einer Person, die ihren Trauma getroffen hat. Sie haben sich kennengelernt, verliebt, verlobt und wollten heiraten. Und dann kurz vorher hat er sich plötzlich komplett zurückgezogen, hat den Kontakt abgebrochen, und zwar ohne wirkliche Begründung. Ein Verhalten, das man auch schon verfilmt hat. Zum Beispiel, wenn die Braut vor dem Altar plötzlich abhaut, weil sie einfach zu eng geworden ist. In dieser Folge von der Psychohygiene möchte ich darum mehr über die Verhaltensweise, über die Bindungsangst herausfinden. Zusammen mit der Psychotherapeutin Julia Wegmann. Warum haben die einen Menschen plötzlich Mühe, wenn es um mehr Bindung geht? Woher kommt das? Und wie kann man das überwinden? Oder damit umgehen, wenn man vielleicht das Gegenüber ist? Ich bin Tobias Kobel. Julia, mich nimmt mega Wunder, wie du mit dem Thema umgehst. Also, du bist verheiratet. Mhm. Ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass du jetzt eine Bindungsangst hast. Sonst wärst du wahrscheinlich nicht in eine Ehe reingestartet, oder?
Mhm. Ja, also das kann ich sagen. So in meiner Ehe fühle ich mich sehr sicher und habe da keine Bindungs- oder irgendwelche Verlustängste. Ich kenne das aber tatsächlich. Also eine Beziehung, die ich vorher hatte, bevor ich meinen Mann kennengelernt habe, das war jemand, wo ich jetzt im Nachhinein weiß, okay, das war eine Person mit Bindungsangst. Da gab es ganz hohe Hochs und total, ich weiß nicht, so in den positiven Gefühlen drin und man möchte heiraten und es ist alles mega perfekt und in der nächsten Sekunde gab es Kritik von meinem damaligen Partner, irgendwas, warum hast du da gelacht an der Stelle? So, also ich sage jetzt mal, die Harmonie und das Positive ganz schnell zerstört. Mhm. Endlose Diskussionen, 2 Stunden diskutiert, aus meiner Sicht im Nachhinein über irgendwelche Kleinigkeiten, wo ich mir das dann sehr zu Herzen genommen habe, okay, mein Partner hat jetzt gestört, dass ich im Auto gesagt habe, wir müssen da vorne rechts zum Beispiel. Ne? Okay. Dann gab es 2 Stunden Diskussion hinterher, warum ich denn jetzt ihm sage, wo er wie lang fahren muss, mhm, zum Beispiel. Und das war so eine Beziehung, wo ich sagen muss, so die Hochs, die waren super schön, aber alles andere, also wo dann auf starke Nähe einfach sehr viel Abwertung oder Kritik gefolgt ist oder dann auch emotionale Distanz. Ich ziehe mich zurück, ich bin nicht erreichbar. Das war wirklich eine ziemliche Achterbahnfahrt, wo ich die Beziehung nach 1,5 Jahren dann beendet habe, weil ich gemerkt habe, ich kann das nicht mehr. Also es hat meinen Selbstwert ziemlich runtergenommen, nachdem ich so gemerkt habe, okay, ich versuche konstruktiv eine Kritik aufzunehmen und irgendwie umzusetzen. Aber es gab immer von meinem damaligen Partner wie so ein Schwächenzoom und irgendwie hat er immer neue Schwächen an mir entdeckt und gefunden, die dann gezeigt haben, ah, das ist doch nicht die Frau, die ich heiraten kann. Mhm. Als ich mich dann aber getrennt habe, kam, und das ist jetzt auch ein typisches Muster eigentlich bei Bindungsängstlichen, wenn dann wirklich ein Break und eine Distanz ist, hat er also wieder vor meiner Tür gestanden und ich will dich zurück und du bist doch die perfekte Frau für mich. Und dann habe ich ihm tatsächlich einmal noch eine Chance gegeben und dann haben sich aber die gleichen Muster wiederholt und dann habe ich gesagt, hey, also hier steige ich jetzt aus. Ich habe nicht das Gefühl, dass du irgendwas erkannt hast und ich kann in dieser Achterbahnfahrt, möchte ich nicht, dass das mein Leben ist. Und das kannte ich auch aus dem privaten Umfeld von Freundinnen, Freunden, die, wenn man in solchen Beziehungen wirklich über Jahre lang, also manche, ne, sind tatsächlich 8 Jahre oder länger auch in solchen Beziehungen mit bindungsängstlichen Menschen, wo man einfach in so einer Achterbahn drin ist zwischen, wir sind mega nah und es ist total schön und dann ist da auf einmal eine totale Kälte, emotionale Distanz.
Also ein schönes Beispiel, also wo du jetzt selber am eigenen Leib erlebt hast, was es heisst, wenn jemand in einer Bindungsangst ist. Vielleicht können wir das gerade noch mal so ein bisschen in die Definition anschauen. Also was bedeutet es denn? Du hast ein paar Sachen gesagt, emotionale Distanz, Nähe, Distanz, grundsätzliches Thema. Aber so eben, Wie erkennt man das? Wie erkennt man das? Was ist denn das Problem an sich, das man muss erkennen muss? Dass man wie checkt, ah, da ist Bindungsangst rum.
Also erstmal kann man sagen Bindungsangst oder man sagt auch manchmal Beziehungsangst oder Beziehungsphobie, bezeichnet eben so eine Angst vor emotionaler Nähe und langfristigen Bindungen in zwischenmenschlichen Beziehungen. Mhm. Und eigentlich ist es aber im Kern eine Angst, sich innerhalb von dieser Beziehung selber zu verlieren und auch eine ganz, ganz große Angst, nicht zu genügen. Also das sind Personen, man kann sich das vorstellen wie so ein Pendel, was immer hin und her schwenkt. Ich habe auf der einen Seite ein starkes Bedürfnis nach Bindung. Ich möchte mich liebesfähig und liebenswert erleben und ich möchte sicher gebunden sein. Und auf der anderen Seite brauche ich aber ein starkes oder habe ich ein starkes Bedürfnis nach Autonomie. Ich brauche das Gefühl, ein freier Mensch zu sein. Und die Beziehung engt mich plötzlich ein. Oder ich fühle so eine Enge auf der Brust. Oh je, jetzt wird's konkret. Oder zusammenziehen ist ein Thema. Oder Familie kennenlernen ist ein Thema. Oder Heirat wird ein Thema. Und dann fühlen sich bindungsängstliche Menschen plötzlich zu stark eingeengt und haben dann eigentlich Angst, ihre Autonomie zu verlieren. Oder auch Angst innerhalb eigentlich von dieser Beziehung. Deswegen ist es so schwierig, die Nähe auszuhalten. Sie haben eigentlich Angst, dass sie nicht gut genug sind und dass der Partner, die Partnerin früher oder später das erkennt. Und die stehen unter einem sehr, sehr großen Druck, das Gefühl zu haben, ich muss immer alle Erwartungen erfüllen, oder? Ich muss eigentlich immer performen, ich muss immer perfekt sein, ich darf keine Fehler machen, oder das sind sehr oft auch Menschen, die perfektionistisch sind und die sehr, sehr hohe Ideale und Erwartungen an sich selber haben.
Und das machen sie eben nachher dann Sachen, die eben eigentlich nicht ins perfekte Bild hineinpassen. Das ist eigentlich noch spannend. Wieso denn?
Ja, das wäre eben so dieser Mechanismus, oder? Also wo tatsächlich die Grundbedürfnisse, also wir haben im Kern 5 Grundbedürfnisse und das Wichtigste ist das nach Bindung und Beziehung. Dann gibt es eben das Bedürfnis nach Autonomie. Das ist das, was ich gerade beschrieben habe, wobei Bindungsangst eigentlich so dieses Pendel hin und her schwingt zwischen ich habe einen Wunsch nach Bindung, aber ich brauche auch Autonomie. Ich fühle mich dann durch die Bindung bedroht.
Also das, die 2 Sachen, die hat man eigentlich seit Kind. Also das ist so richtig in uns angelegt.
Genau, das sind von den 5 Grundbedürfnissen, die es gibt, sind das die, also das nach Bindung das Wichtigste, dann ist Autonomie, dann haben wir noch ein Bedürfnis nach Selbstwert und Anerkennung, nach Halt und Orientierung, also dass es irgendwo Grenzen gibt in unserem Leben und aber auch nach Spaß und Lust, also Unlustvermeidung. Ne? Ich möchte auch Sachen machen, Bedürfnisse befriedigen zum Beispiel, ne? Die Spaß machen, die Lust bereiten. Das sind so im Kern unsere Grundbedürfnisse und wenn wir über Bindungsangst reden, dann ist natürlich Bindung ein Thema und dann müssen wir in die frühkindliche Bindung eintauchen. Also was passiert denn? Warum entwickeln Menschen eine Bindungsangst, wo man sagen kann, die ersten 2 Lebensjahre prägen die Art und Weise, wie wir in der Lage sind, Bindungen einzugehen. Und prägend ist, also meistens eben die Mutter-Säugling-Beziehung wird auf die Bedürfnisse des Säuglings feinfühlig und man nennt es auch responsiv reagiert. Das heißt, habe ich eine Mutter, die spürt, was ich in dem Moment brauche, ob ich Hunger habe oder ob die Windel voll ist, ob irgendwas unangenehm ist. Also ein Säugling unterscheidet eigentlich am Anfang nur zwischen angenehm und unangenehm Reizen. Und wenn die Mutter eigentlich gut auf die Bedürfnisse vom Kind eingehen kann, also auch das Bedürfnis nach Nähe, nach Geborgenheit, dann entwickeln wir eine sichere Bindung. Und wenn auf die Bedürfnisse vom Säugling nicht adäquat reagiert wird, das kann sein, oder es gibt ja auch viele Mütter, die haben zum Beispiel postpartale Depressionen, also ich bin nicht schwingungsfähig, ich kann nicht auf die Bedürfnisse vom Kind reagieren oder ich habe so viel Stress in meinem Leben, der Säugling läuft irgendwie nebenher, ich kann nicht immer drauf eingehen oder ich bin berufstätig, was auch immer, oder ich habe irgendeine Erkrankung oder es gibt natürlich auch Süchte, wenn jetzt Elternteile drogenabhängig sind, oder dann sind sie auch manchmal einfach schlichtweg nicht in der Lage, auf Bedürfnisse eines Säuglings einzugehen. Und das beeinflusst dann, oder das sind eben so die ersten Verbindungen, die in unserem Gehirn entstehen, baue ich ein sogenanntes Urvertrauen auf. Also merke ich, Säuglinge sind ja komplett abhängig, also die können ja nichts alleine, die können schreien, also die können sich bemerkbar machen, wenn sie etwas brauchen, aber sonst können sie nichts alleine. Die können sich nicht alleine ernähren, die können sich noch nicht alleine fortbewegen, oder das ist bei anderen Säugetieren anders. So ein Fohlen kommt auf die Welt und steht sofort und ne, trinkt vielleicht auch noch Muttermilch, aber relativ schnell kann man auch grasen und bewegt sich selbstständig. Das ist beim Menschen nicht so. Also wir werden eigentlich geboren in der Abhängigkeit von unserer allerersten Bezugsperson. Und da werden dann auch die ersten Verbindungen im Gehirn entstehen. Dann, was habe ich für ein Bild von der Welt? Was habe ich für ein Bild von Menschen? Und kann ich denen vertrauen oder kann ich denen nicht vertrauen? Mhm. Und man sagt, bei Bindungsangst steckt dahinter, dass die einen sogenannten unsicher vermeidenden Bindungsstil entwickeln. Das heißt, die erleben auf irgendeine Art und Weise eine Zurückweisung ihrer Bedürfnisse und haben deshalb Schwierigkeiten, eben in so einer engeren Bindung dem anderen wirklich zu vertrauen und sich sicher zu fühlen.
Mhm. Kann man dem, also jetzt, wenn man jetzt selber jetzt vielleicht gerade ein Säugling hat oder so, also kann man dem irgendwie entgegenwirken? Vielleicht hat man dort gerade einen kleinen Tipp gegeben. Also was kann man denn dort machen, dass das nicht passiert? Weil das möchte man ja eigentlich niemandem antun.
Ja, also das Wichtige ist eben auf die Bedürfnisse, ne? Also für Eltern sehr präsent zu sein. Also so ein kleiner Säugling, der braucht dich 24 Stunden.
Mhm. Gerade wenn aber mehrere Kinder rum sind, bei meinem ersten Kind ist das ja vielleicht einfacher. Mhm. Ist man vielleicht das zweite, dritte oder das vierte Kind oder wie viel denn auch immer, dann ist es ja viel schwieriger, um auf das Kind eingehen zu können.
Ja, also wichtig ist, glaube ich, schon in der ersten Phase, Bedürfnisse vom Säugling müssen wahrgenommen werden. Und am Anfang, das muss man ja auch sagen, so ein kleiner Säugling, der schläft ungefähr 20 Stunden am Tag. Mhm. Also so ganz kleine, das habe ich bei meinen Kindern auch. Dann war meine jüngere Tochter, die hatte ich einfach in der Trage immer dabei. Aber wenn die Hunger hatte, dann habe ich die gestillt. Ob wir jetzt auf dem Spielplatz waren, ne, oder irgendwo, dann habe ich die einfach gestillt, halt so möglichst, ne, dass es andere Leute nicht sehen. Aber das Bedürfnis, ne, zum Beispiel, ich habe jetzt Hunger oder okay, die Windel ist voll, dann wickle ich mein Kind. Mhm. Oder? Also im ersten Moment geht es um das, oder? Das sind wirklich die Basic Needs eigentlich nach Hunger und etwas ist mir unangenehm. Mhm. Später kommt dann natürlich auch dazu soziale Interaktion, oder? Das erste Lächeln vom Säugling, zum Beispiel, was so innerhalb nach den ersten Wochen nach der Geburt kommt so ein erstes leichtes Lächeln, was dazu führt, dass eine stärkere Bindung entsteht zwischen Eltern und dem Säugling. Und später lachen dann die Kinder erst oder ahmen eben Gesichtszüge nach oder wenn die Eltern bla 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 oder irgendwie so brabbeln oder irgendwas machen oder irgendwann entsteht ja dann auch immer mehr Interaktion und dann ist natürlich auch wichtig, eine Umgebung zu schaffen, oder wo der Säugling sich sicher fühlt und wo auch auf Bedürfnisse eingegangen wird, wenn das Kind sich bewegen will, wenn das Kind, also sicher gebundene Kinder entwickeln auch einen Erkundungsdrang. Also ich möchte meine Umwelt erkunden. Ich brauche aber auch immer den sicheren Hafen. Und das heißt, als Elternteil muss ich der sichere Hafen sein, auch wenn mehrere Kinder rumspringen, oder? Sobald das Kind probiert, auf dem Stuhl zu klettern und rutscht ab und tut sich weh, oder was machen kleine Kinder, die rennen zu ihren Eltern, und dann ist, ne, wichtig, okay, ich bin da und ich nimm dich auf in deiner Emotion, das hat jetzt noch nicht funktioniert. Ne? Wir üben weiter zum Beispiel.
Also wenn jetzt dort das fehlt, wenn die tiefe Verbindung irgendwie zu den Eltern gefehlt hat oder zu der Bindungsperson in dem Sinn, dann kann das eben so eine Bindungsangst irgendwie im späteren Leben auslösen.
Ja, und vor allem, also man sagt, dass viele Menschen mit Bindungsangst sehr angepasste Kinder waren. Also das heißt, dass zum Beispiel die aufwachsen in einem Umfeld, wo eben die Bedürfnisse nicht so gesehen werden. Das Kind möchte spielen und dann heißt, nein, ich habe keine Zeit. Ne? Mhm. So. Also die erleben eigentlich Zurückweisung und vom kindlichen Denken her ist es so, dass Kinder sehr egozentrisch sind und nicht, ne, in einem negativen Sinn egoistisch, sondern das Gehirn entwickelt sich ungefähr bis Anfang 20 und bestimmte Fähigkeiten, auch die der Perspektivenübernahme, also mich hineinzuversetzen in die Perspektive eines Gegenübers, entwickelt sich so ab dem vierten Lebensjahr, also zwischen dem vierten und dem achten Lebensjahr. Und das heißt, Kinder sind sehr bei sich und beziehen auch alles auf sich. Also wenn Eltern streiten, beziehen Kinder den Streit häufig auf sich. Und die meisten Paare, die Kinder haben, streiten über die Kindererziehung. Also das ist so unter den Top 3, ist eigentlich das Thema Kindererziehung. Und dann haben Kinder natürlich auch schnell das Gefühl, ich mache etwas falsch, ne? Ich muss mich zurücknehmen, ich muss mich anpassen, ich muss es meinen Eltern recht machen, ich darf nicht zur Last fallen. Mhm. Und Kinder, die sehr, sehr angepasst sind, sind eben die, die häufig auch solche Bindungsängste dann tatsächlich haben, weil sie innerhalb von ihrer Kernfamilie irgendwo das Gefühl vermittelt bekommen haben, ich bin nicht genug. Das, was ich mache, reicht nicht.
Mhm. Also ist es, wenn man jetzt, wie merkt, man hat in der jetzige Situation vielleicht irgendwie so ein Verhalten, dass er so plötzlich Ängste bekommt, dass man irgendwie auf Distanz geht, dass man das Fluchtbedürfnis plötzlich hat, kann sein, dass man irgendwo in der Kindheit so irgendwie wie eine, eben, man ist nicht so genug auf einem eingegangen worden oder man hat sich eben angefangen anpassen, genau. Weil man irgendwie das Gefühl hat, man muss irgendwie den Eltern genügen, es langt irgendwie nicht. Man muss sich mehr anstrengen, dass man mehr Aufmerksamkeit bekommt.
Mhm. Oder auch rein intuitiv, ne? Also manche Kinder spüren dann einfach, oh, da ist irgendwas, das ist jetzt Stress für meine Eltern, ich stelle eigene Bedürfnisse zurück und ich passe mich an.
Mhm. Also wenn man das jetzt wie herausfindet, so ja, okay, man hat das, vielleicht weiss man es aber ja gar nicht, vielleicht hat man das Verhalten und man sieht es gar nicht unbedingt in der Kindheit, man weiss gar nicht von so einer Situation. Kann das auch sein, dass das noch später passiert, dass einem das so prägt?
Also es ist schon so, dass wirklich ein Kern die frühen Kindheitserfahrungen sind, also wo ich irgend so einen Mangel an stabiler emotionaler Zuwendung erlebe, wo ich vielleicht vernachlässigt werde oder das Fürsorgeverhalten sehr schwankend ist. Also mal kriege ich Aufmerksamkeit, mal bekomme ich keine. Und man weiß auch, bei Geburt ist das Gehirn erst zu 25% ausgebildet und die ersten Bindungserfahrungen prägen dann die ersten Verschaltungen, eigentlich die Architektur in unserem Gehirn. Also deswegen sind die ersten 2 Jahre sehr entscheidend und eben die Feinfühligkeit von den Eltern, was aber dann im späteren Lebensverlauf noch Einfluss auf unsere Bindung oder unser Bindungsverhalten hat, können auch traumatische Erfahrungen sein. Wenn ich natürlich irgendeinen Übergriff, einen sexuellen Übergriff, Missbrauch, wenn ich Gewalt von nahen Bezugspersonen erlebe, also auch dann eben zum Beispiel nach dem 2. Lebensjahr, dann entsteht auch ein Schema von, die Welt ist gefährlich, Menschen verletzen mich, ich kann anderen nicht vertrauen, mein Vertrauen wird missbraucht. Und das kann auch zu Bindungsängsten führen.
Mhm. Also es wird irgendwo in der Kindheit oder im frühen Alter von einer Person wird das irgendwie geprägt, dass man irgendwo vielleicht so eine Bindungsangst entwickelt im späteren Leben. Vielleicht können wir da nochmal so ein bisschen genau sagen, was sind so typische Anzeichen, wenn man jetzt das vielleicht gar nicht unbedingt sofort weiss. Was sind so die typischen Sachen von einer Bindungsangst? Du hast ein paar Sachen schon gesagt aus deiner
Beziehung. Ja, genau. Also es gibt so typische Muster. Das eine wäre, dass man Intimität vermeidet, also natürlich auf der einen Seite Nähe und Verbindung sucht, oder? Das ist so wieder dieses Pendel, aber wenn es dann intim wird, dann springt so der Bedrohungsmechanismus an, dann kommt die Enge, oder? Das enge Gefühl. Deswegen vermeiden bindungsängstliche Personen oft auch Intimität oder wollen sich gar nicht erst auf eine Beziehung einlassen. Friends with Benefits ist vielleicht so ein Schlagwort, oder?
Also Sex bin doch, zwar, aber nicht unbedingt.
Genau, ich habe zwar irgendwie mit jemandem was, aber ich möchte es nicht Beziehung nennen, weil das ist bedrohlich für mich. Mhm. Oder wenn es zu fix wird oder ne, wenn es eben so schon diesen Namen hat von Beziehung. Das wäre eben so der andere Teil, Schwierigkeiten mit Verpflichtungen, also mich langfristig zu committen auf eine Person. Dann auch eine Angst vor eben Vereinnahmung, also dass die Partnerschaft zu viel Raum einnimmt, dass ich nicht mehr ich selbst sein kann und es nur noch um den Partner geht zum Beispiel. Und eben dieses ambivalente Verhalten, was ich so an meinem persönlichen Beispiel beschrieben habe, so von der Achterbahnfahrt. Also es gibt eben diesen Wechsel nach dem Wunsch nach Nähe und gleichzeitig ein Bedürfnis nach Distanz, oder? Ich will auf der einen Seite ganz eng mit dir sein und dann brauche ich aber ganz viel Freiheit.
Mhm.
Und dann melde ich mich mein ganzes Wochenende nicht auf einmal, obwohl wir doch gerade eine mega schöne, intime Zeit zusammen hatten.
Mhm.
Oder? Und dann ist der Mensch auf einmal nicht mehr verfügbar. und brauche irgendwie viel Zeit und viel Freiheit. Und häufig finden wir dann, also das sind so die Hauptkennzeichen eigentlich, wie Bindungsängstliche in der Beziehung sind.
Dürfen sie sich dann auch nicht melden mehr? Also sie gehen einfach weg und sind einfach wie so, also sie können gar nicht mehr kommunizieren dann auch. Weil es wäre ja völlig legitim, wenn man jetzt sehr intensive Zeit miteinander verbracht hat, dass man dann sagt, hey, ich brauche auch wieder mal ein bisschen Zeit für mich. Mhm. Das wäre ja völlig in Ordnung.
Genau, das ist sehr, sehr häufig so. Oder dass viele Bindungsängstliche sich ihr Muster eben nicht bewusst sind. Und dann eben so handeln, oder weil die, es geht um die Grundbedürfnisse, ne, die werden irgendwie bedroht dann, oder? Und wenn ich zu stark in der Bindung bin, dann wird mein Bedürfnis nach Autonomie plötzlich bedroht. Mhm. Und dann kommt auch so ein Kampffluchtverhalten, ne? Also in der Regel dann eher Flucht und ich brauche Raum, ich fühle mich so eingeengt. Und dann, das höre ich auch oft von Patienten, die in Beziehungen sind mit bindungsängstlichen Menschen, warum reagiert der nicht auf meine Nachricht? Man kann doch nicht 24 Stunden brauchen, um zu antworten. Mhm. Ne? Jede Person, oder davon geht man ja heute aus, ne, jeder ist doch täglich am Handy. Also warum kriege ich jetzt keine Antwort?
Mhm. Ja, habe ich auch schon erlebt. Ist ganz, also für mich total unverständlich. Vor allem, wenn man ja in einer Beziehung ist mit jemandem, wo man gern hat, dann wartet man irgendwie auf das. Mhm. Aber also ich finde das noch wichtig, oder? Wie kann man das denn irgendwie verorten? Also was geht da in so einer Person vor? Wieso macht sie das?
Mhm. Ja, also das eine ist, ich bin ja sehr Fan auch von der Steffi Stahl, die bezeichnet das so als bindungsängstliche Manöver.
Das ist eine deutsche Psychotherapeutin.
Ja, genau. Mhm. Und die sagt so, also meistens kommt eben diese Angst hoch, ich kann nicht mehr genügen, ich kann nicht mehr ich selber sein. Mhm. Und wenn jetzt der andere merkt, wie ich wirklich bin, dann kann ich nicht genügen. Und dann kommt eigentlich dieser Rückzug und schöne Momente werden eigentlich zerstört. Also plötzlich ist jemand abrupt unzuverlässig. Also das habe ich jetzt auch bei einer Patientin. Dann haben die einen schönen Moment und dann steht so im Raum, ja, ich will dich wieder sehen. Und dann kommt aber nicht so, das wird kurzfristig abgesagt. Man hat etwas abgemacht und dann heißt, oh, ich kann jetzt doch nicht. Mhm. Aber man kriegt dann auch wie keine Erklärung. Hä, was war jetzt los? Ja, ne, ich habe irgendwie, es ging halt nicht. Zum Beispiel. Oder Ghosting. Also plötzlich, ne, bin ich wie ausgelöscht für die Person. Ich bin nicht mehr erreichbar. Es ist, als würde ich für die gerade nicht mehr existieren. Mhm. Ne? Reagiert nicht auf meine Nachrichten. Ich bekomme kein Feedback. Oder ein anderes, so ein destruktives Manöver wäre, in schönen Momenten wird plötzlich ein Streit angefangen. Also das, was ich erzählt habe von meinem Partner, wo dann aus heiterem Himmel plötzlich irgendeine Kritik kam, so dieser Schwächenzoom, jetzt habe ich gerade was bei dir entdeckt, was mich total stört. Und dann endlose Diskussionen, obwohl eigentlich vorher irgendein Moment schön war. Oder
ist denn das auch wichtig, dass man irgendwie einfach so, dass der Partner dann irgendwo perfekt ist für die Person? Also muss die Person irgendwie auch perfekt sein und wenn eben irgendetwas reinkommt, was stört, dann geht das wie nicht mehr im System auf.
Mhm. Also es kann sein, ich möchte jetzt nicht alle bindungsängstliche Personen über einen Kamm scheren, aber es kann eben sein, dass die hohen Erwartungen, die man an sich selber hat, dass die dann auch an die Partner gestellt werden oder wenn einem dieses bindungsängstliche Muster eben nicht bewusst ist, dass man den Fehler nicht bei sich selber sucht, sondern bei der anderen Person.
Mhm. Spannend. Also dann geht man so ein bisschen auf die mit der Lupe anschauen. Also das kann passieren. Mhm. Muss aber nicht.
Mhm.
Mhm. Hast du sonst noch etwas gehabt, ein Merkmal, wo du sagst?
Ja, das eine wäre generell so eine geringe Verabredbarkeit. Also irgendwie gibt es eben so schöne Momente, die ich mit der bindungsängstlichen Person habe, aber dann merke ich, wenn ich frage, hey, wann sehen wir uns wieder, dass die Person so ein bisschen rumdruckst, ah, ich weiß nicht, ich habe gerade so eine strenge Zeit, im Job läuft so viel oder jetzt bei meiner einen Patientin, da ist immer noch in der Schule und jetzt muss ich mich aufs Lernen konzentrieren, ich weiß gerade nicht, ne, wann ich Zeit habe zum dich sehen, es läuft gerade so viel in meinem Leben. Wo jetzt,
es geht immer irgendetwas.
Ich sage jetzt jemand ohne Bindungsangst, ne, wo man ja sagen kann, hey, wenn man doch verliebt ist und jemanden mag, dann macht man das doch irgendwie möglich. Ne? Oder dann hat das oft, ich sage jetzt mal unter der rosaroten Brille, ja Priorität Nummer eins, dass ich die Person sehen kann, egal wann und wie, ich mache es irgendwie möglich.
Mhm.
Und das fehlt halt bei den bindungsängstlichen Menschen, oder? Das sind dann die, wo ich merke, in dem Moment, also wir haben gerade eine super emotionale, intime Nähe und dann kommt aber so diese Unverbindlichkeiten und das nicht erreichbar sein oder sich nicht festlegen wollen, wann sehen wir uns denn jetzt das nächste Mal.
Mhm. Also da kommt irgendwie wirklich etwas rein, das irgendwie unüberwindbar scheint für diese Personen. Ist es denn unüberwindbar?
Das ist es nicht unbedingt, aber das habe ich ja vorhin schon gesagt, wenn der Grund sind vor allem erste prägende Kindheitserfahrungen bis zum zweiten Lebensjahr, dann ist uns die Architektur von unserem Gehirn einfach darauf aufgebaut. Also das heißt, es sind Muster, die sitzen sehr, sehr tief. Und unser Gehirn ist zwar plastisch, das heißt, ich kann neue Verknüpfungen aufbauen, aber ich kann die alten nicht auslöschen. Mhm. Also das heißt, so wie wir geprägt sind, so sind wir geprägt und das bleibt. Mhm. Ich kann aber eben lernen, ein neues Netzwerk, neue Verschaltungen zu verknüpfen. Und zum Beispiel geht es in einem ersten Schritt, also für alle, die jetzt zuhören und sich selber entdecken in so einem bindungsängstlichen Muster, dann zu verstehen, dass dieser Satz »Ich genüge nicht« eigentlich nicht zu mir gehört, sondern dass das eher eine Botschaft ist, die ich früher von meinen Eltern gehört habe, entweder aktiv gehört habe oder aus deren Verhalten mir erschlossen habe, dass ich nicht genug bin, dass ich zum Beispiel nicht immer lieb und brav und artig sein muss, um geliebt zu werden. Also das ist häufig so ein Schlüssel zu verstehen, dass das eigentlich die subjektive Prägung ist und dass ich aber lernen kann, das wie von mir abzugrenzen, das bin nicht ich als Person, sondern das ist meine Prägung. Ich habe das in meiner Kindheit gelernt, dass ich irgendwie nicht genug bin. Das ist ein altes Programm. Und dann kann man im nächsten Schritt das neue Programm aufbauen, also neue konstruktive Glaubenssätze entwickeln, zum Beispiel ich genüge, ich darf Fehler machen, oder? Also gerade wenn auch so ein Perfektionismus dabei ist, ich darf Fehler machen und werde trotzdem geliebt von meinem Partner, meiner Partnerin. Mhm. Oder da finde ich zum Beispiel auch den christlichen Glauben sehr, sehr heilsam, indem wir glauben an einen Gott, der uns bedingungslos liebt, egal was wir machen. Und jeder Mensch macht Fehler in seinem Leben, ist eigentlich ein Sünder und Gott spricht uns trotzdem zu, ich schenke dir meine Gnade und ich liebe dich bedingungslos, einfach weil du du bist und nicht, weil du irgendetwas machen musst, um für mich gut genug zu sein, sondern du bist von Geburt an für mich genug.
Jetzt ist das ein Satz, den kann man einfach lesen. Und man kann dann irgendwie sagen, okay, gut, danke vielmals Gott. Mhm. Aber dass das dann wirklich tief reingeht, was gibt es da für Möglichkeiten? Wie kann man das denn so tief verankern? Weil es ist ja, wie du sagst, es ist in unserer Architektur im Hirn drin.
Mhm. Ja, also die Stefanie Stahl bezeichnet das so als ihr Mantra. Es braucht ganz viel so einen Prozess von, ich muss mich ertappen und dann umschalten. Mhm. Also wir haben auch einen Podcast gemacht zum Thema inneres Kind und das ist der Teil, den sie als Schattenkind bezeichnet. Also wo sind eigentlich die Prägungen, die mir das im Leben schwer machen? Also wo habe ich solche negativen Glaubenssätze? Und dann muss ich anfangen, mich zu ertappen in dem Moment, wenn ich mit meiner Partnerin, weiß ich nicht, gemütlich kuschelnd auf dem Sofa liege und einen Film gucke und da kommt so ein Engelgefühl zum Beispiel, ne? Dann muss ich das merken, aha, das ist jetzt meine Bindungsangst. Da meldet sich jetzt meine frühkindliche Prägung von ich genüge irgendwie nicht oder ne, ich habe Angst davor, nicht zu genügen. Dass das so nicht geht oder ne, dass irgendwann meine Partnerin mich wirklich erkennt und dann umzuschalten und eben sich solche konstruktiven Glaubenssätze aufzubauen. Okay, das ist das alte Muster, ich genüge, ich darf jetzt den Moment genießen, meine Partnerin wird mich nicht gerade schrecklich finden, wenn ich jetzt hier pupse oder in der Jogginghose neben ihr auf dem Sofa bin, zum Beispiel. Mhm. Und dann geht es natürlich ne, langsam über lauter solche neuen Lernerfahrungen oder eben auch, wenn so dieses enge Gefühl auf der Brust kommt, sich sagen zu können, also dass ich jetzt hier Nähe erlebe, heißt nicht, dass meine Autonomie beschnitten wird. Ich bin zum Beispiel trotzdem ein Mensch, der eigenständige Entscheidungen treffen kann und der auch innerhalb von der Partnerschaft Freiräume bekommen kann. Also die meisten Menschen verstehen das ja, oder? Wenn jemand sagt, hey, jetzt brauche ich mal Zeit für mich, oder ich merke gerade, es ist wichtig, dass ich mal einen Moment für mich habe, für mich alleine, zum Nachdenken, zum Sport machen, was auch immer.
Mhm. Ein gesundes Zusammenleben von Mensch und Natur. Die Pensionskasse Prosperita setzt sich seit 1999 dafür ein, mit einer Anlagestrategie, die das Zusammenleben von Mensch und Natur berücksichtigt. Gesunde Anlagen für eine gesunde Zukunft. Prosperita. Mit einer sicheren und gesunden Pensionskasse lebst entspannter. Prosperita.ch.
Also, sich selber irgendwie erkennen in der Situation. Das ist irgendwo das Thema. Also, dass man wie checkt, eben das Bedürfnis. Was ist es denn jetzt? Wieso habe ich einen Fluchtreflex? Warum fühle ich mich jetzt nicht mehr genügend? Wieso habe ich das Gefühl, irgendwie fühle ich mich, ist eine Enge da oder so? Also, das mal erkennen. Das ist ja eigentlich sowieso das Grundthema von allem in der Psychologie.
Der erste Schritt, ja, ist immer erkennen. Ne? Also erkennen und verstehen. Und dann verstehen, okay, woher kommt das? Und wenn wir über Bindung reden, dann muss man einfach zurück in die Kindheit. Und dann ist vielleicht manchmal schon die Frage, okay, wo muss ich das auch angehen und wo brauche ich vielleicht auch professionelle Hilfe zum das Verarbeiten, was ich erfahren habe, vor allem wenn Traumatisierungen passiert sind.
Ja, wenn man jetzt das vielleicht jetzt so im Allgemeinen merkt, okay, meine Eltern sind vielleicht viel irgendwie mit etwas anderem beschäftigt gewesen, ich bin da ein bisschen zu kurz gekommen, das hat sich durch das entwickelt und man das irgendwie realisiert, was wäre denn eine Möglichkeit, um das jetzt anzugehen?
Also das wäre eben so, oder? Der Teil von, ich erkenne, dass ich diesen Glaubenssatz entwickelt habe, aufgrund von den Prägungen und Erfahrungen in meiner Herkunftsfamilie. Und dann bewährt sich auch immer so ein Realitätscheck, wie ist es denn heute? Also ne, auch die andere Brille anzuziehen, wo erlebe ich denn Situationen, wo ich genug bin? Also ne, wo, und das hängt dann natürlich auch damit zusammen, wo habe ich manchmal auch, es gibt so ein Schema von überhöhten Standards. Also wo erwarte ich auch zu viel von mir? Also jetzt ne Thema, was ist ein guter Partner, eine gute Partnerin? Was habe ich denn überhaupt für Vorstellungen von einer Partnerschaft, wie ich da performen muss zum Beispiel? Oder wo ich gut sein muss oder was darf ich überhaupt in so einer Partnerschaft? Deswegen ist natürlich auch wichtig, sich Gedanken zu machen über das. Also was erwarte ich von mir? Und sind die Erwartungen, die ich an mich habe, auch die Erwartungen, die mein Partner, meine Partnerin hat? Weil,
vielleicht können wir dort das gerade kurz anschauen. Was ist denn gesund?
Ja, das wäre eben so der Teil, ich kann zum Beispiel Nähe aushalten und fühle mich in dem Moment nicht bedroht. Oder? Also Bindungsängstliche erleben ja eben dieses Bedrohungsgefühl oder auch das Gefühl, ich kann nicht ich selber sein. Ich würde jetzt sagen, im Rahmen von einer gesunden Beziehung darf ich ich sein und darf auch das Gefühl haben, ne, ich kann einfach so sein, wie ich bin. Ich muss mich nicht verstellen, ich muss nicht irgendeine Maske tragen, um dem anderen zu gefallen. Also das wäre eigentlich so ein Hauptkennzeichen. Ich kann sein, wie ich bin und ich werde angenommen, so wie ich bin. Mit allen Macken, mit allen Kanten, mit allen Ecken oder so, wie ich bin, weiß ich in einer gesunden Beziehung, ne, es muss ja nicht nur eine Partnerschaft sein, es kann auch eine Freundschaft sein, werde ich ertragen, ausgehalten, geliebt, ne, so wie ich bin. Ich habe mal einen Vortrag gehört von einem, der betreibt so eine Notaufnahme in Obhutnahmestelle in Zürich für Jugendliche und sein Vortrag hieß Die Kunst, einen Kaktus zu umarmen. Und natürlich landen an dieser Notfallstelle häufig bindungsängstliche Jugendliche, junge Erwachsene. Und das ist eben so diese Kunst, oder? Wenn ich mit einer Person mit Bindungsangst innerhalb von einer Beziehung bin, dann kommen immer wieder diese Piekser und diese Stacheln, oder? Wenn eben dieses Bedrohungsgefühl entsteht, ich kann nicht ich selber sein, ich kriege keine Luft mehr zum Atmen, ich brauche Freiheit, oder? Dann piekst der Kaktus und wird vielleicht verletzend, zieht sich zurück, oder? Und verletzt das Gegenüber. Und dann eben zu wissen, okay, wenn das ein bindungsängstlicher Partner erkannt hat, oder dass das das Muster ist, ich umarme den Kaktus trotzdem. Ich sage trotzdem, wenn ich geghostet wurde, okay, ich weiß, das war jetzt deine Bindungsangst, oder? Ich bin trotzdem noch da, zum Beispiel. Du kannst zurückkommen.
Also das wäre jetzt eigentlich ein Tipp für jemanden, der in einer Beziehung ist. Oder ja, jemand in einer Beziehung ist, wo Bindungsangst hat. Also dort in dem Fall das nicht als Zurückweisung anschauen, sondern wie sagen, okay.
Das ist das Muster, oder? Das ist dann eben dieses bindungsängstliche Muster, was anspringt und wo auf viel Nähe zum Beispiel plötzlich der Streit folgt oder die plötzliche emotionale Distanz.
Was gibt es sonst noch für Tipps für Menschen, die jetzt in Beziehungen sind mit Bindungsängstlichen?
Ja, ich glaube, die eine Frage ist ja vielleicht, die sich auch viele stellen. Ich habe ja das ganz am Anfang gesagt, dass ich die Beziehung dann beendet habe an dem Punkt, wo ich gemerkt habe, mir geht es selber nicht mehr
genau.
gut. Ne? Weil wenn da viel Verletzung kommt und ich bin jetzt ein Mensch, ich habe schon auch ein großes Bedürfnis nach Nähe. Mhm. Und wenn das dann immer wieder verletzt wird, das war für mich recht schwierig. Oder auch mit dem, dass ich mir viele Gedanken mache, wenn mich jemand kritisiert und mir das sehr zu Herzen genommen habe und gemerkt habe, okay, ich versuche da eine Erwartungen innerhalb von dieser Beziehung zu erfüllen, so dass der Partner ein Commitment hat und mir sagen kann, oh ja, du bist wirklich, also ne, so setzt es in Gefallen, du bist die Frau, die ich mal heiraten will, und im nächsten Moment war, weiß ich jetzt nicht mehr so genau. Ne? Mhm. Jetzt hast du da irgendwie komisch gelacht, das erschüttert jetzt mein ganzes Bild über dich. Ne? Also so, wo ich gemerkt habe, das ging wirklich an die Substanz und das ging an meinen Selbstwert, und dann ist auch so ein Bereich, wo ich sagen würde, dann muss man sich schützen, wenn der Partner, die Partnerin nicht erkennt, dass es so ein Muster von Bindungsangst gibt. Weil in der Beziehung war das wirklich so, da war immer mehr so der Fingerzeig auf mich, und wenn ich dann irgendwie hinterfragt habe, hey, also ne, da merke ich auch so einen Perfektionismus oder so irgendwie zum Beispiel, dann gab es immer eine ganz große Abwehr, oder? Also da, bei mir ist da nichts, das ist mehr bei dir. Und es lohnt sich aber, oder, mit so einem bindungsängstlichen Menschen in der Beziehung zu bleiben, wenn ein Verstehen von diesem Muster da ist, oder? Also wenn das jemand erkannt hat, okay, Bindung ist für mich ein Thema. Emotionale Nähe löst bei mir Angst aus. Mhm. Oder das ist schon mal so der erste Schritt, wenn das jemand erkannt hat, oder dann kann ich sagen, okay, dann lohnt es sich, mit so einem bindungsängstlichen Partner einfach Geduld zu haben, weil das Gehirn muss neue Verschaltungen knüpfen. Jemand muss lernen, hey, in unserer Beziehung bist du genug, oder? Das ist ja dann das Signal, du bist mir genug, so wie du bist. Mhm. Weil diese Angst ist eben, ich genüge nicht. Das heißt, wichtig ist dann, realistische Erwartungen zu kommunizieren, oder? Also in der Beziehung eben, das habe ich vorhin schon mal gesagt, über Erwartungen zu sprechen. Was erwartest denn du von mir in unserer Partnerschaft? Wo ja dann häufig eigentlich für Bindungsängstliche das Feedback ist, das erwarte ich gar nicht, ne? Ich erwarte gar nicht, dass du immer perfekt bist, dass du immer da bist oder dass wir 24 Stunden am Tag Zeit miteinander verbringen, die ganze Woche. Sondern ne, du darfst deine Freiräume zum Beispiel haben, oder du darfst es sagen, wenn es dir mal zu eng wird und du merkst, dass sich deine Bindungsangst meldet. Ja. Oder das wäre so, über die Erwartungen reden und eben auch realistische Erwartungen haben und die Bindungsangst vom Gegenüber auch nicht länger als Ablehnung der eigenen Person zu interpretieren. Mhm. Oder also sich dessen auch bewusst zu sein, okay, jetzt ist da emotionale Distanz, aber das hat in dem Moment nichts mit mir zu tun. Ich habe nichts falsch gemacht, sondern mein Partner, meine Partnerin hat Bindungsangst. Mhm. Oder?
Also das bedeutet ja, also du sagst, es gibt Möglichkeiten. Von wie vielen Leuten reden wir eigentlich, wenn wir über Bindungsangst reden?
Ja, also das große Thema ist, es ist immer so ein bisschen schwierig so mit der Studienlage zum Thema Bindung. Es gibt nicht so viele Studien, aber im Schnitt geht man davon aus, dass circa 50% der Menschen sicher gebunden sind. Also das heißt, ein Urvertrauen haben, entwickelt haben, und dass die anderen 50% tatsächlich unsicher gebunden sind. Da gibt es dann noch verschiedene Arten, oder, von dem unsicheren Bindungsstil, wie der sich dann im Einzelnen zeigt. Da gibt es noch drei verschiedene Bindungsmuster. Aber das heißt, circa 50% haben doch ein unsicheres Bindungsmuster.
Mhm. Wow. Also es gibt doch viele Menschen, die das irgendwo haben. Ist es denn jetzt, also es gibt Möglichkeiten, da irgendwie mit dieser Person in eine Beziehung können treten. Was mir auffällt, ist, es braucht dann extrem viel Effort vom Gegenüber. Mhm. Also es braucht ja sehr viel Verständnis, auf die Person zugehen, auf sie Rücksicht nehmen und so weiter. Also man muss ja eigentlich sich selber dann extrem anpassen an die Person. Ist denn das noch gesund?
Genau, also wichtig ist in dem Punkt auch wirklich klare Grenzen zu setzen und auch gut zu wissen, was kann ich mittragen, wo bleibe ich mental noch gesund. Also ich habe das ja erzählt an meinem Beispiel, ich habe gemerkt, hey, es geht mir nicht mehr gut.
Ja.
Oder die Streits, die endlosen Diskussionen, die haben wahnsinnig viel Energie gekostet. Also so, dass ich gemerkt habe, auch mit den Anforderungen vom Job, ich komme schon in Richtung von einem Burnout, wenn jetzt im Privaten auch noch emotional irgendwie so viele Themen sind. Und dann muss man auch klar Grenzen setzen, oder? Das heißt, ich kann auch dem bindungsängstlichen Partner natürlich sagen, hey, was brauche ich von dir? Ich brauche zum Beispiel nicht, dass du mich ghostest, sondern dass du dann schreibst, hey, ich habe wieder das enge Gefühl, ich brauche jetzt mal einen Moment Abstand. Ich melde mich dann wieder, ne? Oder so, dass man auch solche Sachen abspricht oder sich auch selber bewusst ist, wo ist für mich wirklich eine Grenze, und die ist meistens da, wenn es einem selber nicht mehr gut geht damit. Oder wenn ich anfange, selber psychisch zu leiden aufgrund von der Beziehungsdynamik, die entstehen kann.
Also es gibt eine Chance auf Heilung in dem, dass man eben vielleicht sich gleich auf ein Gegenüber einlässt. So sehe ich das. Also wie du jetzt sagst. Es braucht aber extrem viel Effort von der Gegenseite und Verständnis und auch klare Abgrenzung. Also ich kann mir vorstellen, das gelingt eben nicht allen, weil man wahrscheinlich auch ja vielleicht andere Bedürfnisse hat. Also gelingt es dann vielleicht einer Person, die gleich ist, wie jetzt diese Person, eine gute Bindung zu haben mit dieser Person? Also wo das gut nachvollziehen kann, das Bedürfnis nach Rückzug zum Beispiel.
Also meinst du zwei bindungsängstliche Personen, wenn die aufeinandertreffen? Es ist tatsächlich häufig eher so von der Dynamik her, dass Bindungsängstliche und dann eher Menschen mit Verlustangst sich wie gegenseitig anziehen. Also gerade die, die viel Nähe brauchen und Angst haben, wieder jemanden zu verlieren, dass die oft in Beziehungen landen mit bindungsängstlichen Menschen.
Also das wäre auch noch ein spannendes Thema, das langt jetzt heute nicht mehr zum Ausbreiten, aber das könnte man sonst wirklich auch noch anschauen, vielleicht das ganze Verlustthema. Das wäre vielleicht auch noch spannend. Nehmen wir uns mal vor, um eine nächste Folge noch zu machen. Also dort in dem Fall ist es schwieriger. Weil, warum?
In der Konstellation Verlustangst und Beziehungsangst ist natürlich so, dass Menschen mit Verlustangst häufiger auch klammern und dann das natürlich bei der bindungsängstlichen Person das enge Gefühl verstärkt. Also schaukelt sich das dann eigentlich noch eher auf oder kann dann noch extremer sein, oder? Dass der Bindungsängstliche sich stärker eingeengt fühlt als jetzt bei einer Person, die sehr sicher ist oder die das dann gut abgrenzen kann und weiß, hey, okay, wenn du auf Distanz gehst, weiß ich, du kommst wieder zurück, wie ein Boomerang, ne? Also so, du kommst wieder zu mir zurück, ich weiß, dass du mich liebst. Und jemand, der natürlich eine Verlustangst hat, hat dann immer Angst, okay, jetzt habe ich die Person verloren und jetzt erreiche ich die nicht. Jetzt 24 Stunden nichts gehört, ne? Und dann geht natürlich Alarm und Panik und dann ist einfach so die emotionale Ladung in solchen Beziehungen viel, viel stärker. Als wenn ich jetzt jemand Bindungsängstliches mit einer Person zusammen ist, ohne Bindungsangst und ohne Verlustangst, oder mit einem gesunden, stabilen Selbstwert, dann kann man das mittragen und dann kann man das aushalten und dann kann für den Bindungsängstlichen auch Heilung passieren, oder, in der Beziehung. Aber so bei Bindungs- und Verlustangst in Kombination, die können sich gegenseitig schlecht heilen, oder? Das verstärkt sich dann eher.
Also wir haben so einen kurzen Überblick über das Ganze. Es ist möglich, eine Beziehung einzugehen mit so einer Person, braucht aber ganz viel Effort. Selber muss man wahrscheinlich irgendwie mal sich ertappen lassen, irgendwie, dass man kann hinschauen kann und dort auch Veränderung kann irgendwo in den Weg leiten, dass es irgendwo geht. Vielleicht noch mal so zum Schluss zusammengefasst, was man jetzt noch nicht sicher ist, ob man jetzt mit Bindungsangst irgendwo ein Thema hat. Gibt es irgendwie so Sätze oder so Sachen, wo du kannst sagen, hey, ja, das ist immer wieder das ist so typisch nochmal für jemanden, der Bindungsangst hat, wo die wahrscheinlich wieder erkennen.
Ja, also was man rausfiltern kann oder was so Fragen sind, die man sich selber stellen kann, ist, was denke ich über mich? Also was halte ich von mir selbst? Was denke ich, was ich wert bin? Also zum die Glaubenssätze rausfiltern, oder? Und wenn dann kommt, ich fühle mich eigentlich minderwertig, ich habe den Eindruck, ich genüge nicht, ich bin nicht genug. Oder dann ist es natürlich ein Signal, okay, da muss ich hinschauen, oder? Da sind scheinbar starke Prägungen, weil diese Glaubenssätze ja eben entstehen durch die Prägungen in der frühen Kindheit. Das ist so der eine Teil, also was denke ich eigentlich über mich selbst? Und der andere Teil ist dann, was glaube ich, was ich tun muss, um geliebt zu werden? Fühle ich mich überhaupt so, dass man mich lieben kann? Oder habe ich immer Angst, dass ich eben nicht genüge? Oder das wären so die Fragen, die sich jetzt jeder selber stellen kann zum Rausfiltern. Ja, bin ich jetzt so jemand, der Bindungsangst haben könnte? Oder habe ich oft das Gefühl, nicht genug zu sein oder dass man mich nicht lieben kann? Dass wenn ich mein wahres Ich zeige, wenn ich so bin, wie ich wirklich bin, dann werde ich abgelehnt.
Und wahrscheinlich passiert es ja genau.
Ja, das ist häufig so ein Muster. Also ich habe zum Beispiel einen Patienten, den begleite ich jetzt seit über 8 Jahren. Den kenne ich noch aus einer Zeit, wo ich in einem Jugendwohnheim gearbeitet habe, bei dem Bindungsangst wirklich ein starkes Thema ist. Also der immer wieder der pieksige Kaktus ist, der Menschen dann wegstößt oder auch Beziehungen wie schon sabotiert, zum dieses Selbstbild bestätigen. Das ist manchmal so eine Dynamik, die dann entsteht, wenn ich von mir selber denke, dass ich nicht genüge, dann verhalte ich mich unbewusst oft auch so, dass dieser Glaubenssatz bestätigt wird. Mhm. Und da ist so das, was wir vorhin besprochen haben, viel Geduld haben, immer wieder da sein. Also der taucht auch oft zur Therapie nicht auf, aber ich habe ihn nicht rausgeschmissen. So mit dem, du hast hier immer einen Platz, die Beziehung ist sicher. Ne? Also das ist natürlich eine professionelle Beziehung oder vielleicht auch ein bisschen mehr, weil ich ihn schon so lange kenne und schon so lange begleite. Aber das eben zu erfahren, okay, es gibt wie so einen sicheren Hafen und zu dem kann ich immer kommen.
Ja.
Und da werde ich angenommen mit meinen Stacheln.
Mhm. Mhm. Also vielleicht auch mal, was ist das Erste, was man kann machen kann, so zum Schluss, wenn man jetzt wie merkt, okay, ich kenne die Sätze, ich kenne die Themen, ich habe so Glaubenssätze. Was ist das Erste, was du empfiehlst?
Mhm.
Für die Person selber?
Ja, große Frage ist natürlich, ist das in einem Rahmen, wo ich das alleine angehen kann oder wie stark ist das ausgeprägt? Also ne, diese Bindungsangst, das kann ja auch in der Stärke variieren. Schaffe ich es trotzdem, in Beziehungen zu bleiben, aber muss mich immer wieder distanzieren oder bin ich gar nicht erst in der Lage, wirklich eine Beziehung einzugehen, weil vorher mein Bedrohungssystem so stark anspringt, dass ich mich überhaupt auf gar nichts einlege und gar nicht festlege. Also da kann sicherlich die Intensität der Bindungsangst variieren. Wo das vielleicht erstmal so ein erstes, okay, welche Beziehungen führe ich? Wo habe ich Beziehungen, die Bestand haben oder habe ich die gar nicht? Wenn die natürlich gar nicht vorhanden sind, dann würde ich sagen, okay, dann braucht es auch professionelle Hilfe. Dann ist nicht mit, ich ertappe einfach meine Bindungsangst und ich konstruiere einen positiven Glaubenssatz, einen konstruktiven Glaubenssatz und sag mir den dann zum Beispiel immer wieder oder ich rede in meiner Partnerschaft über die Erwartungen, dann würde ich sagen, da braucht es dann tatsächlich professionelle Unterstützung.
Mhm. Aber sonst gibt es Möglichkeit, um das irgendwo anzugehen, wenn man es irgendwo erkennt, wenn man irgendwo merkt, ja, eben, man hat da damit irgendwo ein Thema und das lohnt sich ja dann auch, mhm. irgendwo das mhm. anzugehen, nehme ich an.
Also, ja, also das, was man machen kann von der Stefanie Stahl zum Beispiel, gibt es das eine Buch, Das Kind in mir muss Heimat finden, wo es um das Schattenkind und das Sonnenkind geht. Und sie hat auch jetzt, ich glaube, relativ neu gibt es auch so ein Workbook, so ein Arbeitsbuch dazu, wo man wirklich wie in einem Therapieprozess angeleitet wird, selber für sich durchzugehen, was ist mein Sonnenkind, was ist mein Schattenkind, also wo jetzt Bindungsangst eben ein Teil vom Schattenkind wäre und dann auch ganz viele Übungen drin sind. Also wie kann ich eigentlich mein Sonnenkind stärken und das Schattenkind zum Beispiel kleiner werden lassen? Und zu dem Thema haben wir ja auch einen Podcast gemacht, eigentlich Umgang mit dem inneren Kind.
Und was ist so das, was die Aussicht stellst? Warum lohnt es sich denn überhaupt, das Thema anzugehen?
Ich glaube grundsätzlich, dass wir Menschen so geschaffen sind, dass es uns gut geht im Rahmen von Beziehungen, weil das für mich, und das belegt auch die Forschung, das wichtigste Grundbedürfnis ist das nach Bindung. Also ich glaube, es kann uns nur gut gehen, wenn wir positive Beziehungserfahrungen und Bindungserfahrungen machen können in unserem Leben. Deswegen glaube ich, dass jeder, der bindungsängstlich ist, darunter auch leidet. Unter diesem Muster und für das eigene Wohlbefinden, dass es sich lohnt, da hinzuschauen und Beziehungen irgendwann positiv gestalten zu können.
Sehr gut. Nehmen wir es als Schlusswort. Ich danke dir vielmals für die ganze Folge über das Thema Bindungsängste. Julia, merci vielmals.
Ja, danke auch.
Es ist mir einmal mehr klar geworden, wie viel in der Kindheit kaputt gemacht oder eben auch gestärkt werden kann und was das für eine Auswirkung auf das ganze Leben haben kann. Ich kann das Verhalten von Menschen mit Bindungsangst jetzt viel besser nachvollziehen mit dem Wissen, dass in ihnen da ein ganzes Bedrohungssystem losgeht, bei zu viel Nähe. Und ich bin auch wirklich froh über die gute Nachricht, dass auch eine Bindungsangst angegangen werden kann, wenn man denn will. Das Pendant dazu, Verlustangst, die greifen wir dann in einer weiteren Folge noch auf. Und ich hoffe, dass auch du etwas hast mitnehmen aus dieser Folge. Ich freue mich über dein Feedback. Und wenn du findest, dass der Psychohygiene immer wieder gute Impulse gibt, dann freuen wir uns, wenn du uns auch finanziell unterstützt. Wir gehören zum Medienhaus ERF Medien und wir leben von Spenden. Und alle Informationen und Kontakte dazu findest du in den Shownotes. Schön, dass du mit dabei warst heute. Hab's gut.
Psychohygiene. Coaching für Geist und Seele.
Ein Podcast von ERF Medien Schweiz.